Holger Volland ist Vorstandsvorsitzender der Brand 1 Medien AG und einer der renommiertesten Köpfe an der Schnittstelle von Medien, Digitalisierung und KI. Bevor er Brand 1 führte, war er Vizepräsident der Frankfurter Buchmesse und gründete dort das Festival The Arts Plus für digitale Kultur. In seinem aktuellen Buch Overload prognostizierte er 2024, dass bis 2026 über 90% aller Inhalte synthetisch erzeugt werden. Und fragt, was das mit unserem Begriff von Wahrheit macht. Wie wir trotz Inhaltstsunami noch unterscheiden, was real ist, welche Verantwortung Medien jetzt tragen und ob KI Journalismus rettet oder ruiniert, besprechen wir in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Alexander Dutkin.
Und mein Name ist Friedrich von Borries.
Lieber Holger, schön, dass du heute bei uns bist.
Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Ja, unsere erste Frage ist eine biografische. Meistens reden wir ja mit KünstlerInnen, die fragen wir immer, wie bist du zur Kunst gekommen? Du bist jetzt ja kein Künstler, sondern Medienmacher. Wie bist du zu dem gekommen, was man Medien nennt, also vom Buch zur Zeitschrift, zum Magazin und jetzt zur Digitalisierung?
Ja, meine Eltern sind schuld. Meine Mutter ist Buchhändlerin und mein Vater war einer der ersten Programmierer, die es bei Vater Staat gab. Und meine Mutter hat mir als Kind schon immer stapelweise Bücher hingestellt und hat gesagt, komm, lies, Junge. Mein erster Job war, glaube ich, auch mit 5 Jahren Bücher einsortieren in der Buchhandlung. Und mein Vater fand das doof und hat gesagt, nee, Computer ist die Zukunft. Lern mal programmieren, das ist wichtig. Und er hatte damals noch mit Lochkarten programmieren, wollte mir das beibringen. Das hat er zum Glück nicht geschafft, weil die Maschinen einfach zu groß waren. Aber er hat mir dann doch relativ früh so Rechner hingestellt, so zum Ausprobieren. Und ich fand beides gut. Wollte natürlich als gutes Kind, wollte ich weder Mutter enttäuschen noch Vater enttäuschen. Und jetzt bin ich halt irgendwas dazwischen geworden. Und würde mal sagen, das hilft, diese beiden Welten in mir zu haben.
Und deine Eltern haben eine glückliche Ehe geführt und sind noch zusammen, falls sie noch leben? Oder haben diese Welten dann geclasht irgendwann?
Nee. Die sind noch zusammen, die streiten aber wirklich seit vielen Jahrzehnten bis aufs Blut. Die Lust am Streit und auch am Ringen darum, was denn richtiger ist. Jetzt, wenn man zum Beispiel sich Kultur anguckt, Kulturgüter, die digitalisiert werden oder die in der digitalen Welt stattfinden, dann gibt es ja ganz oft so Grundsatzdebatten darüber, ob das jetzt zum Beispiel noch Kunst ist. Ne? Ist es noch Journalismus, wenn es eine KI schreibt? Ist es noch ein schützenswerter Text, wenn er aus einer Maschine kommt? Und solche Grundsatzdiskussionen haben mich auch seit Kindheit begleitet. Deswegen finde ich die eigentlich eher erheiternd und spannend.
Du hast ja auch gerade erzählt, dass dein erster Job mit 5 das Büchersortieren war. Du bist also auch schon früh mit Arbeit konfrontiert worden. Ich mutmaße mal, dass du mit 5 noch kein Geld dafür bekommen hast. Aber sagen dieses Thema des ökonomischen Erfolges zieht sich ja auch durch deine Tätigkeit. Du bist ja nicht sozusagen Wissenschaftler, du bist nicht sozusagen Künstler, sondern immer auf der Seite, die ökonomisch funktionieren muss. Und du warst ja auch schon bei Pixelpark dabei, einer der ersten deutschen Multimedia-Agenturen, die versucht haben, diesen neuen Technologien, damals waren das Nullerjahre, auch ökonomisch fruchtbar zu machen. Wie war denn jetzt der Schritt zwischen diesen kindlichen Konfrontationen mit den unterschiedlichen Medienwelten und dann der Realität, damit zu behaupten, Geld zu verdienen oder tatsächlich auch großes Geld damit zu machen?
Ja, der Zwischenschritt war mein Studium. Ich habe Informationswissenschaft studiert und das war ein Studiengang, der sich intensiv mit der Frage beschäftigt hat, wie aus Informationen Waren werden. Also die Ökonomisierung von Daten war eigentlich der Kern dieses Studiengangs, der dann leider auch eingestellt wurde, weil man an der FU Berlin damals dachte, das ist definitiv nicht die Zukunft. Also ich hatte großes Glück und war, glaube ich, einer von 5 Jahrgängen oder so, die das studieren konnten. Aber da habe ich gelernt, dass Daten Ware sind, dass Informationen etwas sind, für das Menschen Geld bezahlen und auch unabhängig von der Form Geld bezahlen. Und ich glaube, das war die wichtigste Erkenntnis damals, um mich auf die Welt digitaler Kulturgüter vorzubereiten, die ja dann später auch bei der Buchmesse einfach eine total wichtige Rolle spielte, weil seit, naja, ich würde mal sagen, seit 20 Jahren ungefähr eine kulturelle Disziplin nach der anderen immer wieder unter neue, spannende digitale Räder kommt. Das war erst die Digitalisierung von Inhalten, dann war es die Verfügbarkeit, freie Verfügbarkeit von Inhalten im Netz, die freie Kommentierbarkeit, das Remixen und jetzt natürlich KI als neueste Disruption.
Ich finde das wahnsinnig spannend, dass du von Kindheit auf eigentlich immer diesen Kontrast hast zwischen Print, Buch, ja, also dem einen alten Medium und dem neuen. Und der dann auch in der Agentur, dann bist du wieder bei der Buchmesse, jetzt bist du bei Brand 1, was ja auch vielleicht so ein bisschen zweigleisig zu betrachten ist oder zwei Images hat. Wie gehst du oder bist du vielleicht auch schon im Studium oder zumindest direkt nach dem Studium in der Arbeitswelt mit diesen Spannungen umgegangen, die du jetzt gerade bei deinen Eltern noch beschrieben hast? Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die vor allem dann im Beruflichen als irgendwie Pionierarbeit leistende Agentur zum Beispiel da immer wieder ganz große Reibungen sind, bei denen man irgendwie dann manchmal vielleicht auch dran denkt, nicht jetzt mit den neuen Medien zu kommen.
Ja, das hängt immer so ein bisschen vom Job ab, den ich gerade mache. Ne? Also wenn mein Job beinhaltet, dass ich da einfach zugucken kann, dann finde ich das wahnsinnig interessant. Denn da, wo die größten Emotionen hochkochen, ist es meistens am spannendsten. Da wird meistens dann ein Punkt berührt, der zum Beispiel den Kern des Selbstverständnisses als Künstlerin, als Medienmacher, als Verlegerin, als Autor betrifft. Wenn ich einen anderen Job habe, nämlich zum Beispiel daraus ein Geschäftsmodell zu machen, dann bin ich weniger entspannt und gelassen, weil jetzt gerade wenn wir uns die Magazinlandschaft angucken, Brand 1 ist jetzt ein Magazin, das 25 Jahre alt geworden ist, es ist kein vergnügungssteuerpflichtiges Unterfangen derzeit ein Magazinverlag zu führen, ne? Wenn es ein reiner Magazinverlag ist. Wir haben zum Glück früh angefangen, auch andere Sachen uns auszudenken. Aber ich finde es schon brutal, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
27.
27. Wie viele Abos hast du von Magazinen und Zeitungen?
Ich glaube, es beschränkt sich auf die New York Times und ein Print-Reportagen-Medium.
Okay, das ist schon nicht schlecht. Damit bist du 200% besser, würde ich mal sagen, als die Altersgruppe. Und ich finde es brutal, dass alles, was, na sagen wir mal, unter 35 ist, Print nur noch als, ja, so als Vinyl,
als Coffee-Table-Book
genau. Spannend findet. Und am brutalsten finde ich, dass das natürlich mittlerweile geschwappt ist in andere Semester auch. Ne? Also wenn ich mir auch mein eigenes Leseverhalten angucke, dann sehe ich auch, dass ich zunehmend einfach nur noch digitale Quellen und die auch nur noch vereinzelt nutze und gar nicht mehr die Zeitung als Ganzes interessant finde, sondern halt dann einfach einzelne Artikel und die Zeitung als Absender gut finde. Und die Schnelligkeit, mit der das in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist schon echt hart für alle, die in diesem Betrieb Geld verdienen.
Aber du hast ja eben gesagt, dass du in deinem Studium gelernt hast, dass es egal ist, welche Form die Information hat und man kann sie als Ware verkaufen. Da bin ich schon so ein bisschen als Designtheoretiker zusammengezuckt, weil die Brand 1 ja schon eins der Flagship-Beispiele ist für oder bei Gründung war für ein ambitioniertes Grafikdesign, trägt zu einem Image bei, mit dem man ein thematisch neues Magazin platzieren kann und das ja auch konsequent durchgezogen wurde und ich denke auch zum Erfolg von Brand 1 beiträgt, dass es halt immer auch Coffee-Table-Quality hatte und gut aussah und sich damit von den älteren Mitbewerbern abgegrenzt hat als das coole Teil. Insofern habe ich mich ein bisschen gewundert, dass du gesagt hast, es kommt ohne die Form aus, wo doch die Form für euch so wichtig ist und du jetzt gleichzeitig gerade lamentiert hast, dass die Form sich geändert hat und auch meine Generation, ich lese überhaupt kaum noch Print, weil ich das ja nicht groß ziehen kann. Hat mich gewundert.
Wir sind natürlich die Ausnahme von der Regel als Brand 1.
E.
So wurden wir gegründet. Tatsächlich stimmt's auch. Wir sind insofern Ausnahme von der Regel, als dass die Leute, die Brand 1 als Coffee Table Objekt gut finden, glaube ich, gar nicht mal so sehr am Inhalt, am einzelnen Artikel als solchen interessiert sind, sondern eher an dem, dann nennen wir es mal, an dem Vibe, den so ein Magazin verströmt. Ne? Wir haben ja, in jeder Ausgabe geht es um einen thematischen Schwerpunkt. Und diese Schwerpunkte versuchen wir so zu greifen, dass möglichst viele Aspekte einmal geklärt werden. So. Da gibt es dann natürlich auch Dinge in so einem Magazin, die sich widersprechen, weil es einfach zwei unterschiedliche Aspekte sind, die beide ihre Gültigkeit haben. Aber insgesamt versprüht dann so eine Ausgabe einfach das Gefühl, da hat sich eine Redaktion mit allem beschäftigt, was in diesem Themenbereich, in diesem Schwerpunkt momentan wichtig ist. Eins der bestgehüteten Geheimnisse im Buchwesen ist, wie viel Prozent Leserinnen und Leser von Büchern überhaupt lesen. Es gibt wenige Firmen, die das wissen. Amazon ist eine dieser Firmen und die halten das extrem geheim, weil wahrscheinlich am Ende rauskommt, dass so ein durchschnittliches E-Book zu 40% gelesen wird und 60% werden weggeschmissen. Quasi, ne? Gedanklich. Ich weiß nicht, ob es bei Magazinen besser ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Coffee-Table-Magazin wie Brand 1 auch benutzt wird. Im Idealfall liegt es da und wird immer mal wieder aufgeschlagen und immer mal wieder liest man einen Artikel. Aber ich kenne wenige Menschen, die sich die Zeit nehmen, es einmal durchzulesen. Gleichzeitig stimmt natürlich, dass immer weniger Menschen jetzt bei Informationen auf gedruckte Informationen zurückgreifen. Gedruckte Informationen sind sehr schnell alt. Die sind sehr schnell unpräzise, die sind immer unpersönlich. Und natürlich hat bei der reinen Information das Digitale extrem viele Vorteile. Ne? Aber wenn wir jetzt über Medien reden, dann reden wir nicht nur über Informationen, die da kommuniziert werden.
Mich wundert ja vor dem Hintergrund deiner Aussage, auf die wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen, dass eigentlich heute 90% aller Inhalte synthetisch schon sein müssten, dass du als Zielgruppe noch menschliche LeserInnen adressierst, weil doch eigentlich das Leseverhalten der Zukunft für euch sein müsste, dass die KI die Brand 1 liest, um dann den die KI-Benutzerin, die etwas über ein wirtschaftliches Thema wissen möchte, sofort mit Brand 1 zu verlinken, um dann diesen einen spezifischen Artikel zu lesen. Also eigentlich ist doch der Leser, den man sich imaginiert als Magazin, als Newsportal, als Wissens-Content-Generator, erstmal eine künstliche Intelligenz.
Ja, findest du?
Der Zukunft, also vielleicht noch nicht heute.
Findest du? Also ich...
Na, du willst es verkaufen,
nicht? Ja, nicht. Ja, aber ich will es, glaube ich, nicht an KI verkaufen. Aus mehreren Gründen. Der wichtigste Grund ist, dass ich bisher kein einziges KI-Modell kenne, das Urheber in irgendeiner Form fair beteiligt am Erlös. Das ist der wichtigste Grund. Also warum sollte ich irgendeinen Inhalt für eine KI lesbar machen, der für mich aus ökonomischen Gründen wichtig ist? Ne? Selbstverständlich haben wir Inhalte, die nur für KI gedacht sind. Also es gibt auch auf der Brand 1 Website Artikel, die so aufgebaut sind, dass sie ganz klar geo-optimiert sind. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendwelche menschlichen Leser sich dafür interessieren. Das sind aber nicht die Artikel aus dem Heft. Denn die Artikel aus dem Heft haben ja für uns einen Wert und wir wollen ja auch, dass sie für unsere Lesenden einen Wert haben. Und dieser Wert geht dann verloren, wenn ich einen guten Artikel aufsplitte in einzelne Informationsbröckchen. Also wenn ich den Prozess quasi wieder rückgängig machen. Ne? Also ein Autor holt sich ganz viele kleine Informationsschnipsel. Aus diesen Schnipseln baut er dann eine Geschichte. Diese Geschichte geht dann in manchmal 5, 6 Schleifen durch eine Redaktion durch, wird immer besser gemacht, damit am Ende dann eine Geschichte rauskommt, die wirklich begeistert und die ganz außergewöhnlich ist und die Dinge herauskitzelt, die man bisher noch nicht finden kann über dieses Thema. Wenn ich das Ganze jetzt wieder zurück abwickle und wieder in die Informationseinheiten zurückführe, dann brauche ich ehrlich gesagt uns nicht, denn wir sind ja vor allem dafür da, um gute Geschichten zu erzählen. Wir haben auch Autorinnen und Autoren, die besonders gut darin sind, Geschichten zu erzählen. Wir sind nicht dafür da, Informationen in aller Breite bereitzuhalten. Da gibt es andere, die das sehr viel besser und sehr viel aktueller können.
Ich würde vielleicht an der Stelle auf diese Prognose eingehen, beziehungsweise generell auf dein Buch, wo du ja über die synthetische Produktion von Büchern sprichst. Vielleicht angefangen mit dem Entstehungsprozess. Es war 24, also gab es schon sozusagen zwei, ein bisschen mehr Jahre diese Sprachmodelle. Was hat dich dazu angeleitet, überhaupt das Buch zu schreiben? Und fangen wir vielleicht damit an.
Ja, es war diese Zahl, ne? Denn diese Zahl, diese Prognose, dass 90% aller Inhalte im Netz von KI stammen, ist ja nicht von mir, sondern das ist ja eine Zahl, die sich rasend schnell verbreitet hat. Im Jahr 2023 war das. Ich bin auf die gestoßen in einem Artikel in der New York Times. Und da stand, dass aufgrund einer aktuellen Studie der Europol man davon ausgehen kann, dass eben 90% aller Inhalte im Jahr 2026 KI generiert sein werden. Da habe ich mir diese Europol-Studie geholt. Und in dieser Europol-Studie wurde auf Expertinnen und Experten verwiesen aus der Wissenschaft, die das herausgefunden haben. Dann habe ich mir angeguckt, worauf bezogen sich denn diese Quellen? Und hatte ich so ein Netzwerk gefunden von 6, 7, 8 Quellen, die sich immer aufeinander bezogen haben. Und auch diese wissenschaftlichen Papers, die da genannt wurden, referierten nur auf einen Artikel, den sie wiederum woanders gelesen haben. Also, und am Ende kam raus, es gibt genau ein einziges Interview. Dieses Interview hat Victor Ripabelli gegeben. Victor Ripabelli ist der CEO, da war damals der CEO von einem Unternehmen, das synthetische Inhalte, genauer gesagt synthetische Sprach- und Videoinhalte erzeugt hat. Und Victor Ripabelli hat in einem Buch, für das er interviewt wurde, dann eben gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass bis 2026 bis zu 90% aller Videoinhalte KI generiert sind. Und es wurde dann so aufgegriffen von allen, es wurde immer größer, diese Zahl, und immer wichtiger. Und das fand ich interessant. Ich fand die Zahl gar nicht spannend, sondern ich fand interessant, dass so viele Medienschaffende und auch Quellen, also es gab dann zum Schluss gab es Zitate in einem Briefingpapier des Europäischen Parlaments, mit dem die Abgeordneten dafür vorbereitet werden, Gesetzgebung zu verstehen. Und bis in dieses Briefingpapier hat es das geschafft. Und ich fand interessant, woran es liegt. Wieso finden es Menschen so glaubwürdig, dass innerhalb von wenigen Jahren der allergrößte Teil von Informationen im Netz KI generiert sind? Und das war der Startpunkt für meine Recherchen, um dann eben zu gucken, wo ist die Gefahr denn tatsächlich groß, dass es so ist? Ist es überhaupt eine Gefahr? Oder gibt es vielleicht viele Medienbereiche, in denen es vollkommen normal ist und in denen es überhaupt gar kein Thema und Problem ist? Also ich habe mir das Ganze ein bisschen differenzierter angeguckt und habe dann aber natürlich schon festgestellt, während ich geschrieben habe, dass es Bereiche gibt, in denen mir dann schon Angst und Bange wurde. Zum Beispiel der Bereich der Literatur oder auch der Bereich der Musik. Wenn wir uns angucken heute, wie Plattformen wie Deezer oder Spotify damit zu kämpfen haben, dass einfach ein KI-Slop-Song nach dem anderen hochgeladen wird, dann ist das ein echtes Problem für die ganzen Artists auf diesen Plattformen. Denn, auch ein Thema, zu dem wir sicherlich noch kommen werden, wenn ich eine wirklich leistungsfähige KI habe, der ich sagen kann, mach mal ein Lied, das sich so anhört wie Taylor Swift, ohne dass es Taylor Swift ist, und dann mache ich vielleicht eine ganz leicht veränderte Stimme rein, habe aber dann trotzdem einen Song, der eigentlich Piggyback Taylor Swift Content ist. Dann ist das, finde ich, zumindest mal ein bisschen ehrenrührig. Taylor Swift wird wahrscheinlich sagen, es ist ein Angriff auf ihr Geschäftsmodell.
Aber wenn wir das Geschäftsmodell mal kurz vergessen, könnte man auch sagen, okay, vielleicht geht jetzt eine historische Phase, die vielleicht 500 Jahre alt ist, wenn ich an Text denke, und 100 Jahre, wenn ich an Tonträger denke, vorbei, wo es ein Geschäftsmodell war, durch Vervielfältigung Geld zu verdienen, von dem sehr wenige profitiert haben. Unter den sehr, sehr vielen MusikerInnen gibt es sehr wenig Taylor Swifts. Und wir kommen wieder zurück zu einem anderen Geschäftsmodell, wo die Schriftstellerin eine Erzählerin ist Und die sitzt als Mensch vor einem Publikum und erzählt. Und der, die Musikerin, tritt halt auf und macht Musik. Und das ist das, wo wir das andere erleben. Das Besondere, was dann halt ein Künstler oder eine Künstlerin ausmacht. Und die Gebrauchsmusik, in Anführungszeichen, im Fahrstuhl, im Supermarkt, beim Autofahren und beim Bügeln, mag dann halt eine KI-generierte sein. Genauso wie der Text im Sportteil, der noch nie eine besonders hohe literarische Qualität in den Printmedien hatte, ja jetzt auch schon größtenteils KI-generiert ist. Was ist so schlimm daran, wenn wir eine präzisere Differenzierung haben, wo wir das intensive, menschliche haben wollen, was Kunst ausmacht und wo wir das schnelle, verfügbare, dann auch kostengünstige haben, was vielleicht KI ausmacht?
Na, bleiben wir mal beim Musikbeispiel. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Einnahmen von Musikerinnen und Musikern durch Konzerte generiert werden. Ein Problem ist es tatsächlich, wenn wir uns das Geschäftsmodell angucken. Es ist für die Leute, die Musik hören, dann kein Problem, wenn es ihnen egal ist, ob wer der Urheber von der Musik ist. Es ist aber vor allem ein Problem für diejenigen, die davon leben. Und das sind ja nicht nur die Künstlerinnen und Künstler, sondern das ist ja die ganze Branche drumherum. Ne? Also auch die Musikverlage beschäftigen ja Leute, die davon leben. Auch die Agenturen, die damit zu tun haben, beschäftigen Leute, die davon leben. Und ich habe jetzt da die Zahlen nicht parat, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein durchschnittlicher Musiker früher, also vor 10 Jahren, einen Großteil seiner Einnahmen generiert hat durch Konserven, also durch CDs, durch Audiodateien, die verkauft wurden, durch Vinylplatten und ein bisschen was mit Live-Auftritten. Heute hat sich das wahrscheinlich bei vielen gedreht, aber eben auch nur bei denen, die Live-Auftritte machen können. Ne? Denn auch die Aufmerksamkeit, die Zeit, die Produktionsressourcen für Live-Konzerte sind ja ungleich viel aufwendiger als jetzt zum Hören eines Liedes irgendwo. Das heißt, als Verbraucher ist es für mich total easy, einfach mal in so einen Song reinzuhören für 5 Minuten. Das ist aber natürlich sehr viel aufwendiger, wenn ich jetzt zu einem Konzert von dieser Musikerin gehe. Und das zeigt ja schon, dass es ein Geschäft ist, in dem dann auch wieder nur ganz wenige wahrscheinlich davon leben können. Denn von so einem Wohnzimmerkonzert in irgendeiner Hamburger Kneipe mit 20 Leuten am Abend kann ja auch kein Mensch mehr leben. Ne? Also, aber die Frage, wie verändern sich diese Geschäftsmodelle, ist natürlich eine absolut legitime. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich das immer wieder verändert. Wir hatten eine Zeit, in der Künstler vor allem durch Mäzenatentum gefördert wurden. Also da gab es dann gar nicht das Publikum, das gezahlt hat, sondern es gab wenige Leute, die hatten halt viel Geld und haben dafür gesorgt, dass mit diesem Geld Kunst finanziert wurde. Auch das ist etwas, was als mögliches Geschäftsmodell natürlich einmal angeguckt werden kann, hat aber natürlich andere Nachteile. Ne? Musik oder Kunst, Kultur waren ja immer auch Teil einer demokratischen Gesellschaft, die es ermöglicht hat, dass eben ganz viel und ganz viel verschiedene von diesen Inhalten erzeugt werden konnten. Wenn ich abhängig bin von wenigen Mäzenen, dann bin ich halt leider auch abhängig davon, was die gerne transportieren möchten. Aber zurück zu deiner Frage. Du merkst, wie ich ringe. Ne? Das ist noch nicht ausbaldowert, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Ich glaube, es wird einfach sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle geben. Für manche funktioniert Konserve gut, für andere funktioniert Live-Event gut. Übrigens auch in der Literatur, lustigerweise. Ne? Wenn wir mal angucken, wie viele Bücher auf den Markt geworfen werden, dann ist das ja auch ein Feld, was als nächstes sicherlich dran sein wird, wenn rauskommt, dass ein Großteil dieser Bücher auch mittlerweile mit der Hilfe von KI geschrieben werden. Es wundert mich sehr, dass der Output nicht noch größer geworden ist. Und dann muss ich mir irgendwann natürlich als Leser die Frage stellen, will ich dafür jetzt wirklich 24,90 zahlen oder reichen dafür vielleicht 8 Euro auch? Weil ganz ehrlich, das war vor allem Prompting-Aufwand. Ne?
Mich würde jetzt doch noch irgendwie operativ interessieren, wie du, jetzt haben wir viel über auch Musik gesprochen und du hast von Anfang an gesagt, Brand 1 steht da ein bisschen sozusagen besonders da, ne? Es ist nicht die Tageszeitung, die sich dann im Live-Blog mal vielleicht mehr KI leistet, trotz der ganzen Rechtschreibfehler, die man da findet. Wie gehst du damit um? Wie ringst du sozusagen in so einem Unternehmen, was ja auch wirklich mit diese krasse Print-Historie hat, jetzt damit? Was ist die Praxis, die du anleitest für die Autorinnen? Wie begleitest du die? Gibst du Handlungsempfehlungen oder nicht? Das würde mich jetzt wirklich nochmal interessieren, wie das bei euch konkret aussieht.
Ja, wir haben ja unterschiedliche Rollen zum Glück. Also ich bin ja für den wirtschaftlichen Teil unseres Verlages zuständig und für die Inhalte und die Arbeit mit den Autorinnen und Autoren ist die Chefredaktion oder die Redaktion zuständig. Das heißt, die reden auch intensiv miteinander. Aber du hast ein Wort benutzt, das es, glaube ich, ganz gut trifft. Ringen. Also auch wir haben noch nicht die finale Antwort darauf gefunden, wie die Brand 1 Firma der Zukunft aufgestellt sein wird. Momentan sind wir in so einem Zwischenstadium. Also wir haben einen Teil der Belegschaft, die richtig, richtig gut darin sind, dieses Coffee Table Magazin zu produzieren. Die haben ein unglaubliches Gespür dafür, was auf so einem Cover drauf sein muss. Die wissen ganz genau, wie so eine Geschichte dann auch layoutet werden muss, damit sie spannend bleibt, selbst wenn sie vielleicht ein bisschen anstrengender oder anspruchsvoller ist. Das sind Leute, die in ihrem Fach grandios sind, die aber an anderer Stelle, nämlich zum Beispiel bei der Frage, wie muss ich so einen Artikel so aufbereiten, dass er geotauglich ist, nicht wirklich unterstützen können. Dafür gibt es andere Leute, die wir reingeholt haben, die natürlich für diesen Teil eher stehen. Und dann gibt es so ein paar Leute dazwischen, das sind dann eher Menschen, die mit dem Management, mit der Organisation, mit Kontakten nach innen und außen zu tun haben. Die leben so ein bisschen zwischen den beiden Welten. Aber wir haben wie jeder Verlag natürlich beide Welten bei uns noch im Haus. Und ich weiß auch nicht, wie lange das sein wird. Vielleicht muss es auch immer so sein. Ne? Also vielleicht wird es so sein, dass wir irgendwann einen Strang haben von streng Kreativen und dann haben wir einen Strang von streng datenbasierten Leuten und wir müssen gucken, wie wir zwischen denen Verbindungen herstellen. Aber ja, wie gesagt, es ist immer noch ein Ringen und ich beobachte das bei ganz vielen Verlagshäusern, dass das ein Ringen ist. Ich bin immer sehr neidisch, wenn ich dann auf irgendwelche Publishing-Startups gucke, die sich komplett digital neu erfunden haben. Oder auf der anderen Seite, wenn ich auf Firmen schaue, die sich dem Digitalen total verweigern. Ne? Also gerade ein großes Verlagshaus, das gesagt hat, wir stoßen einfach alle unsere digitalen Aktivitäten ab. Wir produzieren nur noch Print. Das ist auch eine Antwort auf dieses Ringen. Ne? Also weil man muss sich auch überlegen, wie lange man sich das Ringen leisten kann.
Wenn du dich jetzt in so eine nähere Zukunft versetzt, weiß ich nicht, 2030, 2035, was siehst du da für deine Branche, für dein Geschäftsmodell?
Also 2035 ist echt weit weg. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
2030 geht ein bisschen näher.
Ja. Was sehe ich da? Ich denke, dass 2030 sich das Mittelfeld noch weiter ausgedünnt hat. Wir sehen heute ja schon, dass es wie in vielen anderen Branchen auch, dass es wenige sehr große Unternehmen, in diesem Fall Verlagshäuser, gibt. Und dann gibt es die ganzen Nischenanbieter, auch sehr viele Neugründungen, Startups, auch neue Magazine, die auf den Markt kommen. Im Mittelfeld wird die Luft aber immer dünner. Und es liegt daran, dass im Mittelfeld halt einfach eine breite Masse mit, sagen wir mal, eher generischen Botschaften oder mit wichtigen, mit so alt, was, wie hast du es bei Musik genannt? Gebrauchsmusik, ne? Dann nennen wir es mal Gebrauchsinhalte, die da eine wichtige Rolle spielen in der Vergangenheit. Und das wird wegbrechen. Und bis 2030 werden wir, glaube ich, erleben, dass viele Verlage eben solche mittelformatigen Publikationen eingestellt haben, wenn nicht auch ganz viele Verlage noch bis 2030 über den Jordan gehen. Und das einfach nicht geschafft haben. Also es bleiben die Großen und dann bleiben die Nischenanbieter. Wir selber sind ein Nischenanbieter. Wir sind ja ein klitzekleines Haus, seit 25 Jahren auch unabhängig von irgendwelchen großen Medienkonzernen. Wir gehören wenigen Shareholdern. Und deswegen hoffe ich natürlich für uns, dass wir es schaffen, unsere Nische noch viel besser auszubauen. Was heißt ausbauen? Das heißt, dass der Wert, der uns zugeschrieben wird, nämlich neue interessante Themen herauszukitzeln. Auf der einen Seite gute Geschichten zu erzählen, auf der anderen Seite und drittens dich mit Leuten bekannt machen, die das, was du machst, vielleicht schon mal besser gemacht haben, damit du mit ihnen, wir sind ja im Wirtschaftsmagazin, ne? Also bei uns gibt es ja Geschichten über Leute, die Sachen gut gemacht haben und damit erfolgreich waren. Und das wird ein für uns immer wichtigerer Bestandteil, Menschen zusammenzubringen. Und deswegen, wenn du dir so unsere Wertschöpfung anguckst, dann hat die sich mittlerweile auch verändert hin zu einem immer größeren Anteil, den wir mit Events, Peergroups, großen, kleinen Veranstaltungen, Konferenzen erwirtschaften. Was wir versuchen, all diese Events auch journalistisch zu bespielen. Das heißt, da sitzt dann immer jemand auf der Bühne und interviewt jemand anderen, weil er ein Interesse hat, daran etwas Neues rauszukitzeln aus dieser Person und kein Interesse daran, irgendwie PR-Botschaften zu hören. Aber es sind komplett andere Formate, ne?
Unser Podcast heißt ja für Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Kunst ist vielleicht nicht dein primäres Thema, über Wirtschaft haben wir viel gesprochen. Und ich würde gerne noch eine Minischleife ganz kurz zur Transformation drehen, weil ich beim Zuhören mich gefragt habe, ob Transformation überhaupt noch eine zeitgemäße Methode ist. Transformation hat ja sowas von langsamer, aber kontinuierlicher Veränderung. Von einem Zustand, der mal war, in einen Zustand, der mal kommen wird. Du hast jetzt aber eigentlich von Radikalisierungen gesprochen. Also das Start-up, was einfach nur Digitalisierung macht, wie toll. Das bestehende Publishing-Haus, das sagt, nee, wir machen jetzt nur noch Print, also radikalisieren. Du hast euch als Nische beschrieben, also als vielleicht geschützter Überlebensraum, an dem sozusagen die Veränderungen auch ein Stück weit vorbeirollen können. Ja? Also ist und damit letztlich eine Rückzugsstrategie. Ist Transformation angesichts der Veränderungen, die uns bevorstehen, technisch und damit auch ökonomisch, wir haben über die Geschäftsmodelle gesprochen, wirklich noch ein hilfreicher Begriff oder eine hilfreiche Strategie oder brauchen wir andere Strategien, um diesen Zukunftsherausforderungen zu begegnen?
Also vielleicht bevor wir zur Transformation kommen, für mich ist die Nische kein Rückzug. Ne? Die Nische ist eine Spezialisierung, ohne Positionierung, die aber nichts damit zu tun hat.
Ja, viel besser. Radikalisierung, Spezialisierung, aber das wären ja auch andere Strategien.
Ja, interessanterweise hätte ich nie gesagt, dass wir zum Beispiel Transformation als Strategie sehen. Transformation ist für mich eine Notwendigkeit und egal, welchen Begriff du dafür verwendest. Ne? Also der Begriff Transformation ist ein bisschen old, der Begriff Change ist auch ein bisschen old. Aber letztlich geht es darum, Veränderungen möglichst managebar zu machen. Veränderung ist nie komplett managebar, weil sie halt einfach auch passiert und man darauf keinen Einfluss hat. Man kann aber eine Organisation darauf vorbereiten, dass Veränderung zum Beispiel sehr schnell passiert. Und man kann überlegen, wie gehen wir darauf ein, dass Veränderung, die wir nicht im Griff haben, die vom Markt oder von Technologie oder von irgendeinem Krieg, der irgendwo anfängt, auf uns einprallt. Wie gehen wir damit um? Mit diesen Aspekten intern gut umgehen zu können. Das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte, davon auf Transformation gut reagieren zu können. Einen anderen Begriff? Was schwebt dir da so vor? Vielleicht hast du einen schon im Kopf. Ich bin offen für schöne Veränderungsbegriffe.
Nee, es kam mir nur so betulich vor.
Ja.
Wir benutzen ihn ja selbst und ich habe mich gefragt, ob er angesichts dieser Beschleunigung, die wir überall erleben, noch zeitgemäß ist.
Der Begriff tut ein bisschen so, als könnte man ein Lehrbuch darüber schreiben und dann dieses Lehrbuch entlang arbeiten, ne? Die es ja auch gibt, eventually. Ja, die es auch gibt. Nö, lass uns mal gemeinsam suchen, ob uns ein neuer Begriff dafür einfällt. Also, aber es wird sich ja nichts daran ändern, dass sich viele, viele Dinge verändern, ne? Und wir haben momentan den Eindruck, dass sich, oder alle Menschen, die man so befragt, scheinen den Eindruck zu haben, dass sich momentan schneller die Dinge verändern als in der Vergangenheit. Wenn man genauer drauf guckt, ist es gar nicht so. In der Vergangenheit gab es ähnlich hohe Veränderungsgeschwindigkeiten. Es gab technische Disruptionen, die genauso viel oder sogar noch mehr von den Menschen und Unternehmen abverlangt haben. Aber wir reden halt die ganze Zeit drüber, ne? Also wir haben halt unendlich viele Podcasts und Medien und Social Media und Magazine und Zeitungen und weiß ich nicht was, um immer und immer wieder daran zu erinnert werden, was jetzt schon wieder Neues ist. Ich meine, allein wenn man sich anguckt, wie diese Ostseewahl breitgeschlagen. Aber all das sind Informationen, die dafür sorgen, dass in mir der Eindruck entstanden ist, es ist wichtig und dringend, diesen Wal zu retten. Und wenn der stirbt, wird es eine Krise sein. Und ein bisschen so ticken wir momentan.
Vielleicht so ein bisschen von dem Sprechen ins Handeln oder zumindest Geist und Tun auszubalancieren.
Wollen wir nicht noch die Schlussfrage stellen in einer anderen Form, nämlich nicht nach dem Fantasiemuskel, den wir häufig fragen, sondern nach dem Muskel, der dieser Veränderungsoffenheit ermöglicht. Weil ich mir ja schon vorstellen kann, als Manager eines Unternehmens, das von diesen Wandlungsprozessen gerade besonders betroffen ist oder einer Branche, dass das total wichtig ist, sich selbst und die Menschen um einen rum offen zu halten. Was kann man da machen? Wenn man trotz deiner Analyse, dass es schon immer Veränderungen gegeben hat und sie immer disruptiv war, sitze ich da jetzt und habe halt Angst, dass sich so viel ändert, haben ganz viele. Was mache ich, um da offen zu bleiben?
Ich meditiere ja viel und da ist eine Technik, dass man sich ein Wunschszenario visualisiert, ne? Also etwas, das genauso ist, wie ich es gerne hätte, damit es mir gut geht. Und das ist, glaube ich, eine Technik, die nicht umsonst in der Meditation angekommen ist, sondern das ist ja auch etwas, was man in der Psychologie nutzt, was wir bei Brand 1 auch seit 25 Jahren nutzen. Wir erzählen ja immer Geschichten des Gelingens. Du findest bei uns nie eine Geschichte des Misslingens, weil wir schon immer der Meinung waren, dass es wichtig ist, einen positiven Bezugspunkt in der Zukunft zu haben, auf den man sich richten kann, auf den man den Blick richten kann. Und das wäre für mich das wichtigste Training dieses Transformationsmuskels, dass wir uns immer wieder überlegen, was ist denn die positive Zukunft, die ich mir selber wünsche und an der ich gerne arbeiten möchte. Das klingt jetzt ein bisschen profan, ehrlich gesagt. Klingt ein bisschen wie so ein Wandtattoo. Aber das trägt uns tatsächlich durch jede Redaktionssitzung und das trägt mich persönlich auch dann durch Zeiten, wo ich mir denke, ach kacke, schon wieder so ein Scheiß passiert, dann rege ich mich auf und überlege mir dann, okay, was ist denn aber eigentlich das, worauf ich hinarbeite, unabhängig davon, was jetzt gerade momentan passiert. Also das ist meine so profane wie nützliche Antwort auf die Frage, was den Transformationsmuskel unterstützt, der gute Blick in eine positive Zukunft.
Lieber Holger, vielen Dank.
Danke euch.
Dankeschön.
Und danken unseren Zuhörerinnen fürs Zuhören.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.